Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge von Binge Hype. Wir sind heute in einer kleineren Runde als sonst da, nämlich neben mir ist noch die Nicole. Die anderen beiden konnten heute nicht, beziehungsweise Conny hatte nicht ganz so viele Filme gesehen gehabt. Deswegen machen wir heute eine kleine Runde diesen Podcast. Und wie ihr dem Titel auch entnehmen könnt, geht es um die Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und ja, dieses Kinojahr war wohl ein wenig anders, als wir uns das Kinojahr vorgestellt haben. Ich meinte auch schon zu den anderen, wir könnten theoretisch unseren Podcast von letztem Jahr auf Filme, die wir uns freuen, eigentlich für dieses Jahr nochmal bringen, weil einiges dabei war, was jetzt leider verschoben wurde, wie zum Beispiel jetzt auch Dune, aber darum geht es in diesem Podcast nicht, sondern Filme, die wir dennoch gesehen haben, die wir gut fanden oder auch welche Filme wir eher nicht gut fanden. Und ich habe auch mal nachgeguckt, wie oft ich jetzt in dem Jahr im Kino war, und es war doch 13 Mal, beziehungsweise einmal war ich im Kino, theoretisch einmal pro Monat, was für meine sonstigen Kinobesuche eigentlich nicht so viel ist, aber dafür, dass paar Monate die Kinos nicht offen hatten, ist das doch eine ganz gute Anzahl. Wie oft warst du im Kino?
Ich war nur einmal im Kino wegen Corona. Und da hatte ich Freikarten gewonnen. Oh Gott, es hört sich so schrecklich an, aber.
Okay. Einmal, das ist krass. Boah. Ich war Anfang des Jahres halt schon richtig auf dem Kino. Ich habe halt einige im letzten Jahr nachgeholt. Und ansonsten waren ja am Anfang des Jahres, also, warte, ab März Kinos zu, ja, im Januar, Februar, März, da war ich echt viel im Kino, nachher in der, wo die wieder offen hatten, auch noch einige Male. Ich glaube auch noch mal 6 Mal. Aber was hast du denn im Kino damals gesehen gehabt, bei deinem einzigen Kinobesuch?
Also ich hatte ja damals Karten für einen Horrorfilm gewonnen, der Follow Me hieß, wo quasi Keegan Allen und Holland Roden mitgespielt hat. Also
von Teen Wolf, oder?
Was? Ja, von Teen Wolf, genau. Also Keegan Allen ist ja von Pretty Little Liars, Holland Roden von Teen Wolf. Und das war so ein bisschen, ja, Escape Room-mäßig angelegt mit einer ganz coolen Wendung. Und Keegan Allen hat da so einen Vlogger gespielt, also einen Influencer, und hat das eigentlich ziemlich cool gemacht. Und naja, gut, ist ein Teenie-Horrorfilm, hat man dann ziemlich krass verrissen, wie immer eigentlich. Aber ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also es war jetzt nicht mein Filmhighlight in diesem Jahr, aber den konnte man sich schon anschauen und hatte auch Spaß dabei. Und Anfang des Jahres habe ich es tatsächlich zeitlich nicht geschafft, bevor diese ganze Corona-Sache losging, weil ich dann doch unitechnisch sehr stark eingespannt war und ich halt auch kein Kino im Ort habe. Also das muss man auch dazu sagen, bei mir geht wesentlich mehr Zeit für die Fahrt zum Kino drauf. Und dann halt auch wesentlich mehr Zeit, bis ich den Film gesehen habe und wieder zu Hause bin. Und dementsprechend gehe ich ja auch immer mit Freunden ins Kino, nicht alleine, weil es lohnt sich sonst nicht, teure Spritkosten plus Eintritt. Und da ist natürlich die Hemmschwelle, dass man alleine geht, ein bisschen höher. Da geht man dann doch eher in der Gruppe. Ja, und dann wären es in der Regel weniger Kinobesuche.
Das ist nachvollziehbar, weil wo ich auf dem Dorf gelebt habe, noch bei meinen Eltern, war auch weniger Kino, weil das war dann irgendwie mehr so jetzt Event und du musstest Leute fragen, die jetzt Bock auf einen Film hatten, und ist man halt auch eher weniger gefahren, weil das war dann eine halbe Stunde, 40 Minuten Autofahrt, das zieht sich halt auch. Aber durch den Umzug in die Stadt habe ich halt 3 Kinos in unmittelbarer Nähe, 2 kann ich zu Fuß, ist in Fußnähe erreichbar, und 1 halt 2 Zugstationen nur, da bin ich halt auch echt zügig. Dementsprechend ist bei mir mehr so Kino auch so zum Runterkommen. Deswegen, auch wenn es paradox klingt, in stressigen Phasen gehe ich häufiger ins Kino. Weil das für mich dann so die Möglichkeit ist, so abends dann wirklich abzuschillen. Weil dann im Kino habe ich mein Candy aus, ich muss nicht erreichbar sein, ich muss jetzt nicht noch irgendwas machen, ich kann mich einfach voll und ganz auf diesen Film konzentrieren. Und deswegen vermisse ich Kino auch extrem. Aber vielleicht kommen wir ja mal zu ein paar Filmen, die wir gesehen haben, die uns gut fanden. Also theoretisch aus dem Jahr 2019, aber ich habe ihn im Januar gesehen, deswegen zähle ich ihn dabei, habe ich Porträt einer Jungfrau in Flammen gesehen. Und ja, ich glaube, ich habe auch schon Nicole sehr oft vor diesem Film geschwärmt. Aber ich finde den wirklich großartig. Gibt's aktuell auch bei Prime im Angebot, wer interessiert ist. Ist ein französischer Film von Céline. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Namen falsch aussprechen. Ich entschuldige mich schon im Vorfeld wirklich. Ich und Namen. Céline Sciamma. Kann sein, dass es so ausgesprochen wird, wahrscheinlich nicht. Welchem Jahrhundert spielt das? Ende 18. Jahrhundert. Und da kommt nämlich eine Frau auf eine Insel und soll da die Tochter malen, damit die verheiratet werden kann, weil früher konntest du nicht einfach ein WhatsApp-Bild schicken, du musstest die Person malen. Und die beiden kommen sich näher. Und das ist wirklich ein absolut großartiger Film. Der war auch, ich hatte halt irgendwie im letzten Jahr schon viel Positives gehört, hatte es im Dezember nicht geschafft und habe ihn dann nachgeholt. Und ein sehr berührender, toller Film. Ich habe ihn auch vor kurzem nochmal gerewatcht und muss wieder feststellen, ja, es ist ein wirklich schöner Film. Ich glaube nicht das, was Nicole sich angucken würde, aber wer auch ruhigere Filme mag und die halt, also es gibt halt auch, die Endszene ist auch einfach großartig. Also bei der Endszene saß ich wieder also da und war, ach, ja, genug geschwärmt. Was ist bei dir, was dir gut gefallen hat? Können
Also
ja abwechselnd mal so ein paar Filme reinhauen.
ich habe ja eigentlich an sich eine Top 3 geschrieben und ich habe tatsächlich jetzt mal gedacht, okay, ich mache die Top 3 tatsächlich nur von Filmen mit Kinostart in Deutschland
Okay.
2020. ja, ich habe natürlich auch noch ein paar ältere gesehen, die ich dann schon auch doch dieses Jahr nachgeholt habe und gut fand. Aber jetzt für die Top 3 habe ich jetzt mal versucht, mal ein paar Filme tatsächlich rauszuschreiben, die dieses Jahr gelaufen sind. Und ich würde direkt auf meine absolute Nummer 1 eingehen, von der ich dir ja auch schon mehrfach in der Sprachnachricht erzählt
Ja,
habe.
darf ich sagen, Just Mercy.
Ja, also
Ich
ihr müsst euch vorstellen,
wusste es.
Nadine und ich, wir schicken uns immer Sprachnachrichten über Filme und Serien, die wir toll finden. Und dann geben wir uns damit manchmal, glaube ich, echt tierisch auf die Nerven. Aber ist
Ja,
egal,
du musst aber diesmal raussagen,
der andere,
dass
der
wir
muss
uns.
sich dann einfach so 5 Minuten irgendwie totale Freude über irgendeinen Film anhören, wo er sich vielleicht auch denkt, okay, eigentlich juckt es mich gar nicht, aber mach mal, lass es einfach raus. Aber ich glaube, Just Mercy ist tatsächlich ein Film,
Den
der für
wird sich auch
jeden,
noch
glaube ich,
sehen.
geeignet ist. Also ich fand den einfach sehr relevant zum einen, weil es halt tatsächlich um einen wahren Fall geht und es halt ja den Rassismus in den USA aufzeigt, also den systematischen Rassismus, den wir in Polizei, aber auch ja im Justizsystem haben. Und er ist auch unfassbar gut besetzt. Also hat wirklich Top-Schauspieler, die da sehr tolle Leistungen abliefern und wo ich mich halt tatsächlich auch gefragt habe, wieso der nicht bei den Oscars nominiert war. Also ist in meinen Augen war das tatsächlich dieses Jahr der größte Oscar-Snub. Und weil gerade Jamie Foxx hat echt eine tolle Performance abgeliefert. Also in meinen Augen war das seine beste Performance, die ich bisher von ihm gesehen habe, weil die wirklich gut war. Und ja, es ist ein Film, der zu einer wichtigen Zeit kommt. Gerade wenn man sich anschaut, was in den USA dieses Jahr alles passiert ist. Auch natürlich das Black Lives Matter Movement Bewegung. Und das ist natürlich was, ja, wo der Film alles aufgreift. Und der das auch gut verpackt. Also es ist tatsächlich spannend inszeniert, obwohl er über 2 Stunden geht, also 2 Stunden 17.
Für deine Verhältnisse ja richtig lang, Nicole.
Ja, richtig lang. Aber das Ding ist halt auch, es ist ein Film auf wahrer Begebenheit. Das heißt natürlich, man sitzt natürlich schon da und weiß ja, dass das, was man sieht, halt tatsächlich auch passiert ist. Und das ist für mich immer sowas, was mich dann auch bei Filmen mitreißt. Und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gelangweilt. Also ich meine, ja, storyline-mäßig geht es eigentlich um einen Anwalt, der gerade erst seinen Abschluss gemacht hat in Harvard und der ja jetzt quasi versucht, Menschen aus dem Todestrakt zu holen, also zu Unrecht Verurteilte. Und da geht es dann halt vor allem um den Fall Walter McMillan, der für einen Mord verurteilt wurde, wo man aber eigentlich kaum irgendwelche Beweise hat und er halt tatsächlich nur auf irgendwelchen Indizien verurteilt wurde. Beziehungsweise muss man sagen, er wurde aufgrund einer Zeugenaussage verurteilt von einem Kriminellen und das war's dann. Und man weiß halt ganz genau, okay, ein weißer amerikanischer Bürger wäre aufgrund dieser Beweislast niemals verurteilt worden. Und das ist halt dann schon ziemlich spannend aufgezogen. Also es ist natürlich auch irgendwie so ein Schlag in die Magengrube. Es ist so ein Film, der einen sprachlos macht, der einen ein bisschen wütend macht. Und mir hat der sehr gut gefallen. Also ich fand den wirklich sehr gut gemacht. Und ich wusste vorher auch noch nichts von dem Fall. Somit wusste ich auch nicht, wie der Film ausgeht und werde das jetzt natürlich auch nicht erzählen, damit ihr ihn euch auch anschauen könnt. Und dementsprechend, ja, was auf jeden Fall für mich mein Film des Jahres.
Der Film ist auch, glaube ich, sehr untergegangen, oder? Also ich habe gar nicht viel von ihm jetzt mitbekommen gehabt, so jetzt, du hast mir empfohlen gehabt, ich hatte einen anderen Kumpel auch, aber ansonsten?
Der ist gestartet, also so kurz bevor das dann mit dem ganzen Lockdown und so kam, also der ist noch im Kino gelaufen, eine gewisse Zeit lang, aber dann kam ja der Lockdown und dann ist ja nichts mehr gelaufen und dann relativ schnell hatte der seine Heimkino-Premiere und da kann ich natürlich nicht sagen, wie viele Leute den dann angeschaut haben und ich habe ihn persönlich ja auch bei Sky gesehen, weil er da relativ schnell ins Cinema-Abo gekommen ist, was ich ganz cool fand und habe ihn dann über die Form nachgeholt. Ich kann aber auch sagen, es lohnt sich auch dafür tatsächlich, die 5 € in die Hand zu nehmen und den sich zu leihen oder sich die DVD zu gönnen, weiß jetzt nicht, wie viel sie gerade kostet. Oder halt zu schauen, ist er mal bei der 99-Cent-Aktion von Amazon mit dabei. Also der Film lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich ihn jetzt nicht bei Sky hätte anschauen können, hätte ich mir den auf jeden Fall auch in der Aktion geholt oder hätte ihn mir mal für 5 € geliehen. Weil ich bin Fan von solchen Filmen. Ich finde Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren, halt immer sehr spannend. Und gerade wenn dann auch noch eine wichtige Botschaft dahinter steckt und es natürlich auch ein Fall ist, der berührt und sprachlos macht, ist das in meinen Augen schon was, wo ich weiß, das gefällt mir. Und wie gesagt, ich finde es so schade, dass man ihn bei den Oscars einfach übergangen hat. Also das kann ich absolut nicht verstehen und bin da auch so ein bisschen schon, finde das auch sehr enttäuschend. Weil der hätte schon auch nominiert werden können und sollen, finde ich.
Aber das ist ja bei vielen Filmen der Fall. Also wenn man sich anguckt, der Leuchtturm ist auch so, die hatten auch eine großartige Schauspielleistung, das wurde auch nicht irgendwie berücksichtigt. Also da hast du ja einige Filme bei den Oscars, die übergangen werden. Aber ich kann ja mal weitermachen mit einem Film, den wir sogar beide gesehen haben, was nicht so häufig der Fall ist und der sogar uns beiden gefallen hat, ne?
Ich weiß, das ist Little Woman.
Genau, von Greta Gerwig, die mit ihrem zweiten Film nach Lady Bird wieder einen großartigen Film, wie ich finde, gemacht hat, der im 19. Jahrhundert spielt und über 4 Schwestern handelt und auch von der Besetzung wirklich also top ist. Also da ist, glaube ich, in sämtlichen Figuren eigentlich nur großartige Besetzung. Und was bei mir, warum ich diesen Film auch so toll fand, ist, wie Greta Gerwig diese zwei Zeitebenen miteinander verbunden hat. Ich finde, da gibt es wirklich echt einige tolle Szenen. Und das hat den Ganzen auch, also ich mag halt Filme sehr gerne, die nicht chronologisch erzählt werden und mit zwei Zeit eben. Und da freue ich mich auch halt auf den Rewatch, um das noch alles nochmal wieder zu sehen. Und ja.
Ja, ist ja auch in meinen Augen. Also da hätten wir ja schon wieder den nächsten Oscar-Snap, wo man sich denkt, okay, der Film hat sich scheinbar von alleine gedreht. Weil anders kann ich mir das nicht erklären.
Das habe ich ja wieder ganz verdrängt. Die hatte keine Nominierung. Stimmt.
Ja. Ja,
das geht auch. Also darüber könnte ich jetzt auch wieder mich aufregen.
Ja, gut. Aber ich meine, das ist ja was konstant an den Oscars kritisiert wird. Und ich bin gespannt, ob sich das je ändern wird. Also man will jetzt irgendwas mit einem Quotenverfahren irgendwie einführen, um tatsächlich mehr Diversität reinzubekommen. Und ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert und ob das dann tatsächlich auch hilfreich ist. Mal abwarten. Aber ich schließe mich an, weil ich fand Little Woman, das ist halt so ein schöner historischer Wohlfühlfilm. Und ich mag solche historischen Produktionen total gerne. Also ich bin generell ein großer Fan des Genres, schaue mir eigentlich so gut wie fast alles an, was ich historisch in die Finger bekomme. Und ich finde es halt auch sehr schön, dass auch immer mal ein paar Wohlfühlfilme mit dabei sind, weil Emma geht ja auch in die Richtung, denke, vielleicht werden wir darüber auch noch reden, über den Film. Und ich finde es halt wirklich schön, dass man halt auch immer mal so ein bisschen leichte Kost zwischendurch hat. Der aber trotzdem im Falle von The Woman ja auch wichtige Botschaften hatte und auch schön Feminismus mit eingebaut hat. Also es ist ja nicht so, dass da gar nichts drin ist, aber es ist ein Film, wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist oder irgendwie traurig ist, ich glaube, der Film, der muntert einen einfach total auf, weil es so schön ist, die Beziehung der Schwestern mit anzuschauen, und dann hat man halt auch tatsächlich viele schöne Momente, einige traurige Momente, und man hat auch, finde ich, ein sehr stimmiges Ende, und wie du schon gesagt hast, ist es auch gar nicht störend, dass man halt unterschiedliche Zeitebenen hat. Das fließt wunderschön ineinander über. Das ist wirklich toll gemacht. Und schauspielerisch hat es halt auch einfach gepasst, muss ich gestehen. Also es ist eine rundum, für mich eine runde Sache, wo man halt tatsächlich einfach seine Freunde haben kann. Und ich hatte lustigerweise kurz davor ja auch eine Serienvariante zu Little Women gesehen, beim Starzplay Channel, wo ich auch nicht wusste, dass es da eine Serie gibt. Und fand es dann halt auch ganz lustig, so den direkten Vergleich zu haben, wo man halt schon gemerkt hat, okay, der Kinofilm, da ist mehr Geld da, da ist höherwertige Produktion, die Schauspieler haben das ein bisschen besser gemacht. Aber so in Serienform war es auch ganz cool, dass man halt ein bisschen, sogar noch ein bisschen länger mit den Figuren verbracht hat, weil es dann tatsächlich 4 Folgen, glaube ich, waren. Wobei ich tatsächlich auch den Film letzten Endes sogar als stärker einstufen muss. Der hat es in seiner etwas kürzeren Laufzeit dann doch besser hinbekommen, mir zu vermitteln, wieso gewisse Figuren dann am Ende miteinander geendet sind, was halt in der Serie gar nicht der Fall war.
Da war ich ja auch sehr glücklich, dass die nicht so den altbekannten Weg genommen hat, also die Geschichte. Und ich finde ja, jetzt kann ich ihren Namen auch wieder nicht aussprechen, hier ist Susaruna.
Ich kann den auch nicht aussprechen.
Ich kann ihren Namen
dir da nicht helfen.
Ich finde sie so super, wirklich. Und ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall fand ich ihre Figur auch total cool und halt auch so Identifikationsfigur. So mit der Frau, die jetzt hier auch, sie will hier unbedingt ja schreiben und ist ja dann zu der Zeit ja auch schwierig als Frau. Und das wird auch gut gezeigt. Aber wo du meintest, das ist ein Wohlfühlfilm, man braucht trotzdem Taschentücher. Also
ja, das schon.
Ich musste aber weinen. Also es ist auch sehr traurig und berührend.
Ich muss ja sagen, dass ich Joe auch in beiden Varianten. Ich hatte in der Serie ja zum Beispiel, die ich gesehen habe, mit Amy so meine Probleme, und die ist im Film viel besser gelungen. Also und zum einen schauspielerisch und zum anderen auch von der Charakterzeichnung, der Entwicklung, wo sie durchmacht, das ist im Film viel, viel besser gelungen als jetzt in der Serie, die man beim Starzplay Channel gerade sehen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wer Little Women mag, der sollte auch unbedingt mal in die Serie reinschauen, die es bei Starzplay gibt, weil ich glaube, dass man da dann auch echt Freude dran hat, weil die auch einfach eine schöne Feel-Good-Historien-Serie ist, die aber schon auch genauso emotional und schön ist. Aber man merkt halt schon, dass eine Serie dann doch wieder ein bisschen weniger Budget hat, oder die Serie jetzt ein bisschen weniger Budget hatte als der Film.
Ja. Also da können wir nur empfehlen. Was kannst du denn noch empfehlen, was du dieses Jahr gesehen hast?
Also ich habe mir ja noch als Nummer 3 Parasite aufgeschrieben. Der ist auch von diesem Jahr, oder?
Der ist auch im letzten Jahr. Das war nämlich mein Top-Film aus dem letzten Jahr.
Echt? Der ist von letztem Jahr hier?
Letztem Jahr. Der ist letztes Jahr in den Kinos gestartet. Da war ich nämlich noch in den Kinos. Aber ich habe ihn dieses Jahr auch als Rewatch geguckt gehabt.
Ja, ich habe ihn dieses Jahr bei Amazon Prime geschaut, weil ich tatsächlich damals, als der Trailer rauskam, mir so gedacht habe, okay, Trailer spricht mich jetzt mal gar nicht an. Dann gab es aber die mega positiven Meinungen von all den Leuten, die aus dem Kino rauskamen. Habe ich mir trotzdem gedacht, weiß jetzt aber nicht so, ob
17. Oktober 2019.
Aber der ist dann bestimmt in 2020 rübergezogen worden.
Also vielleicht. 17. Oktober 2019 ist der in den deutschen Kinos gestartet.
Okay. Ja, aber ich meine, kann man schon noch...
Der Film ist nochmal in die Kinos gekommen durch die Oscar, weil das ist so ein Kandidat, wo Oscar jetzt immer wieder ganz gut sind, weil er dadurch nochmal diesen Push hatte. Also ich war auch in dem Kino und es war so wenig los bei diesem Film. Der ist auch komplett untergegangen in den Kinos, und der hatte nochmal eine zweite Kinopremiere, nachdem er den Oscar gewonnen hatte. In einigen
Kinos. Also kann man das schon auch als 2020 noch durchgehen lassen. Yay. Ich hatte zum Teil recht, also. ich muss sagen, es war für mich auch so eine kleine Überraschung, weil ich nicht gedacht habe, dass er mir, wie gesagt, so gut gefällt. Ich war relativ unsicher bei den ersten Ausschnitten, die ich so gesehen hatte, trotz halt der Begeisterung der Leute, die im Kino waren. Ich bin aber immer jemand, ich gehe tatsächlich eher ins Kino, wenn ich weiß, es wird ein Film, der mir richtig gut gefällt, weil Kino teuer und ich, naja, als Studentin muss ich schon ein bisschen auf mein Geld achten und Parasite war mir da doch ein bisschen zu unsicher. Dementsprechend war es dann ganz schön, dass ich die Möglichkeit hatte, den über Prime sozusagen anzuschauen. Ich habe ihn dann auch mit meiner Familie geguckt, die auch echt mega begeistert war und auch nicht damit gerechnet hätte, dass er uns so gut gefällt. Also ich fand es halt so ein schöner Genre-Mix. Also am Anfang haben wir uns echt sowas von weggehaut, weil er echt viele lustige Momente hatte. Dann gibt's ja die Wendung im Film, die ich zwar ein bisschen überzogen fand und auch logisch nicht astrein, aber trotzdem war es am Ende kein schlechter Film. Also ich fand ihn spannend, ich fand ihn interessant und es wurde ja auch viel gesellschaftliche und soziale Kritik mit eingebaut und tatsächlich mal gezeigt, ja, wie sieht's denn in anderen Ländern aus, da wo Armut dann halt auch wirklich Armut ist. Das ist halt schon krass, in welchen Zuständen die dann da gelebt haben. Im Dreck und auf engstem Raum und man kann es ihnen ja auch eigentlich gar nicht verübeln, dass sie sich da dann nach und nach in die Familie eingeschleust haben. Das ist das ja. Man schaut ja eigentlich zu und denkt sich nur so, ja, irgendwie kann man es ihnen ja erstmal gar nicht übel nehmen.
Dieser Genre-Mix war auch das, was ich halt richtig cool fand. Und weil ich das, also man wusste die ganze Zeit nicht so, ja, worauf läuft es hinaus? Deswegen fand ich da diesen Twist eigentlich richtig cool, weil ein anderer Film hätte eine komplett andere Richtung genommen, so. Und er hat das so komplett umgedreht, diese Erwartungshaltung. Und das fand ich sehr cool. Und auch von der Bildsprache fand ich es halt auch sehr cool gemacht. Also,
weil wir wirklich auch
unten gewohnt haben, so wirklich ganz unten. Und dann, obwohl er dann hochgegangen ist, so dass die wohnten ja auch ganz oben. Nachher gibt es ja noch das hier mit dem Regen und der Überschwemmung. Und das ist halt auch so.
Ja, und da mochte ich halt auch die Botschaft, dass obwohl die sich da ja dann in die Familie eingeschleust haben, dass sie eigentlich nie wirklich aufgestiegen sind.
Ja, mit diesem Geruch
also,
auch. Immer dieses,
genau,
es müffelt hier, so dass die auch nie ihre Herkunft da so verschleiern konnten.
Dass du halt tatsächlich da echt unten bleibst. Wenn du unten bist, bist du unten und schaffst einfach nie so diesen Aufstieg. Und dann fand ich auch das Ende halt richtig cool. Also das Ende ist auf
jeden Fall so, super.
Was mir da in Erinnerung bleiben wird und was wir euch natürlich wieder nicht spoilern werden, ist ja klar, weil wenn ihr den Film noch anschauen möchtet, wäre das schon ein bisschen schade, wenn wir das jetzt vorwegnehmen. Aber das bleibt auf jeden Fall, das halt nach und das war ziemlich, ziemlich
cool. Das ist so ein echt so ein Ende, da denkst du noch ein paar Jahre, da weißt du noch genau dieses Filmende. Das hat man auch nur so bei Paarfilmen so, wo wirklich Prisoners ist auch halt so ein Filmende. Ich wusste nicht mehr ganz genau, was in Kleinigkeiten so passiert, aber dieses Ende hatte ich noch so ganz genau vor Augen. Aber ja, großartiger Film und da bin ich halt auch sehr froh, dass er da den Oscar gewonnen hat und Regie. Das ist auch sehr cool gewesen. Mein dritter Film, den ich noch habe, ist wieder von einer Frau. Also ich muss sagen, dass dieses Jahr auch wirklich einige Filme auch von Regisseurinnen in die Kinos gekommen sind, was ich sehr schön finde, die Entwicklung. Das ist auch eher ein kleinerer Film, den ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also da war mal Corona positiv, in Anführungszeichen, weil ich hatte Bock auf Kino und hatte überlegt mit meiner Mitbewohnerin, wo gehen wir hin, was schauen wir uns an. Und haben einfach mal geguckt, ja, was läuft denn so? Und dann kam Niemals, manchmal, selten, immer. Ein leichtbeeriger Titel, aber wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, worauf sich der Titel bezieht. Und der ist von Elisa Hittman und geht um ein 17-jähriges Mädchen, die ungewollt schwanger ist. Und da sie die Abtreibung in Pennsylvania nur mit der Erlaubnis ihrer Eltern durchführen kann, reist die kurzerhand mit ihrer Cousine nach New York, um dort halt den abtreiben zu können. Und das ist also wirklich ein super Film, der mich sehr berührt hat. Also das Thema wird halt sehr gut umgesetzt, das Thema Abtreibung und halt auch allgemein auch Sexismus wird sehr behandelt, also was junge Frauen oder Frauen allgemein in der Gesellschaft widerfährt. Also da waren einige Szenen dabei, wo ich dachte, so, ja, das kenne ich von mir selbst oder von anderen. Und ja, ist halt auch ein sehr ruhiger Film, der halt auch viel mit so Blicken, mit so ungesprochenen Sachen arbeitet und auch großartig besetzt ist mit zwei Newcomerinnen, die vorher keinen einzigen Film gemacht haben. Eine der beiden wird bald auch noch wo wird die noch mitspielen? Der Film wäre nämlich eigentlich auch, warte, ich gucke gleich mal nach, wie die beiden heißen. Genau, das ist nämlich einmal Sydney Flanagan und Talia Ryder. Und die eine ist nämlich eigentlich Sängerin und die Regisseurin hatte sie nämlich so entdeckt gehabt und fand sie da irgendwie ganz passend und dann ist die dann hat sie da mitgespielt und genau, die beiden tragen halt auch wirklich den Film. Also die haben eine wunderbare Chemie auch und ja, Kameraarbeit kann man auch echt nur loben. Also da gibt es auch sehr schöne Aufnahmen und ja, ein Film, der auch sehr relevant ist, finde ich, in der aktuellen Zeit. Ein gesellschaftlich wichtiges Thema halt auch aufgreift und mich also wirklich nachhaltig, wirklich, ich habe noch lange nach dem Kinobesuch über diesen Film nachgedacht und hat mich lange beschäftigt. Und gerade diese Szene, weil sie wird nämlich nachher in dieser Klinik nämlich Sachen gefragt und die soll sie halt beantworten mit niemals, manchmal, selten, immer. Und das ist, da an dieser Szene ist nämlich die Kamera nur auf sie gerichtet und es ist wirklich extrem berührend und ja, also wirklich eine kleine Indie-Perle, die ich echt auch nur empfehlen kann. Den hast du auch noch nicht gesehen gehabt, oder?
Nee, habe ich jetzt auch noch nicht irgendwie nachgeholt online. Von dem Ding her, ja, ich werde ihn mir irgendwann mal anschauen, wenn der irgendwo im Abo ist, weil ich finde das Thema wichtig, aber ich glaube, der könnte mir wieder etwas zu langsam so voranschreiten.
Gar nicht. Also meine Mitbewohnerin, mit der ich im Kino war, die meint auch so, hier wird ja total wenig geredet, aber das fand ich so gar nicht. Also es ist, ja, aber man muss ja eh dazu sagen, dass Nicole und ich einen eh stark unterschiedlichen Filmgeschmack haben, dass wir sogar dazu übergehen, Filme zu gucken, die der andere uns nicht empfohlen hat, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass uns der Film gefällt. Also bei Prime gibt es den noch nicht im Abo, habe ich gerade mal nachgeguckt. Man kann ihn nur vorbestellen.
Nee, das weiß ich, dass er da noch nicht drin ist.
Ja, ich hatte mal geguckt gehabt.
Ja, also ich habe mir jetzt auch eine Top 3 geschrieben, weil so der Rest ist bei mir breites Mittelfeld. Der einzigste Film, den ich tatsächlich dieses Jahr noch sehr gefeiert habe, der aber gar nicht aus diesem Jahr stammt, sondern den ich tatsächlich nachgeholt hatte, war die Realverfilmung von Aladdin.
Ja, habe ich nicht gesehen gehabt.
Ja, die ist wirklich toll. Also ich weiß, du bist kein Fan der Disney-Realverfilmungen. Aber in dem Fall hat sich's tatsächlich mal gelohnt. Also der Film ist einfach unfassbar gut geworden. Also sowohl was die Kostüme und die Sets anbelangt, aber auch was die Darsteller angeht, die halt tatsächlich auch alles singen können, aber auch schauspielern können, was ich ganz cool finde. Die Songs wurden perfekt eingebaut, fand ich diesmal gar nicht nervend. Und ja, natürlich hat es nicht wirklich viel mit der Realität zu tun und ist dieser Traum von Tausend und einer Nacht, aber das ist ja auch vollkommen okay, weil es ist ja eine Märchenverfilmung. Von dem Ding her fand ich den wirklich klasse. Also der hat mir gut gefallen und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre vielleicht tatsächlich mal so eine Disney-Realverfilmung, die ich mir auch auf DVD zulegen könnte, weil ich mir vorstellen kann, dass ich den eventuell sogar irgendwann nochmal anschaue, weil er tatsächlich richtig cool ist. Also das war bei mir so ein bisschen wie bei The Greatest Showman, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass der Film mich so umhaut und ich den so toll finden würde, auch vom Soundtrack her. Aber da hatte ich diesen gleichen Moment und das fand ich ganz cool. Ansonsten hatte ich ehrlich gesagt ein ziemlich breites Mittelfeld. Also Emma, wo noch recht weit oben rangiert, also oberes Mittelfeld auf jeden Fall. Bombshell, was ich im oberen Mittelfeld einordnen würde, wo es ja um
Skandal.
Den Abgang von Roger Ailes ging, der sich da ja mit sexueller Belästigung nicht zurückgehalten hat in seinen Jahren dort. Der ist halt auch ziemlich flott, finde ich, inszeniert, hat tatsächlich auch so seine negativen Seiten. Aber man kann ihn sich trotzdem gut anschauen, auch weil auch sehr stark auf Trump eingegangen wird, was ich ganz gut fand vor der Wahl. Und Ja, Bloodshot habe ich noch gesehen, was ein typischer Mittelfilm war. Follow Me würde ich im Mittelfeld ansiedeln. Also ich habe echt viel gesehen, wo ich eher sagen würde, ja, ich schieb's mal ins Mittelfeld. Und natürlich das meiste auch tatsächlich nach Gold über Sky und Amazon Prime tatsächlich.
Ja, ich habe auch echt ein breites Mittelfeld. Welcher Film aber noch hinausstecht, ist bei mir 1917. Den hatte ich mit meinem Papa im Kino geguckt. Das ist halt auch einfach ein Kinofilm. Also das ist. Ich finde, dass der wird, glaube ich, im Heimkino nicht seine Wucht entfalten wie jetzt im Kino. Also dadurch, dass. Also durch dieses ganze Visuelle und halt diese einfach großartige Kameraarbeit von Roger Deakins, wo es wirklich das Gefühl hat, es ist an einem Stück gedreht und man folgt den durch den Graben und fiebert mit ihnen. Und was ich da halt auch ganz gut fand, dass du halt aber, obwohl es halt jetzt so wie ein Kriegsfilm ist, dass du halt wirklich so, aber trotzdem so Protagonisten hast, mit denen du richtig mitfieberst, wo du auch beim Geschehen dabei bist. Und war auch sehr erschreckend. Also der Film hat mir auch sehr gut gefallen gehabt, also sehr bildgewaltig.
Ja, mir fiel jetzt gerade im Mittelfeld auch noch Enola Holmes ein, den ich ganz süß fand auf Netflix,
War
für
das
die
der
Zielgruppe vor
Netflix-Film
allem.
hier, oder?
Ja, also
Den
der
habe
ist
ich
ja
noch
echt
nicht gesehen.
teilweise, der ist nicht gut weggekommen in Kritiken, aber ich bin halt eher ein Fan davon, Filme quasi so zu bewerten, auch im Hinblick auf ihre Zielgruppe. Und ich meine, der Film ist an junge Mädchen gerichtet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, für die Zielgruppe ist das ein richtig toller Film. Also ich mit 15 hätte mich tatsächlich über so einen Film gefreut, weil ich Enola Holmes als Figur echt ziemlich cool fand. Sie ist halt sehr, ja, sehr unabhängig, sehr eigenständig, klug, intelligent, ziemlich tough, macht sich da auf die Suche nach ihrer Mutter und löst den Fall schneller als ihr Bruder. Und dann natürlich auch, dass man das in so ein viktorianisches Setting verlegt, fand ich halt ziemlich cool. Und du hast tolle Schauspieler gehabt. Man hat halt nur so ein paar Längen zwischenreihen, aber ansonsten, ich hatte da gar nicht so viel zu meckern. Ich fand den eigentlich ganz putzig. Es gab eine Romanze, die ich nicht gebraucht hätte, aber halt auch da, okay, für die Zielgruppe ist das halt eine ganz schöne Sache. Aber man hat halt zumindest eine gesunde Romanze da eingebaut, was halt auch sehr schön ist, ne? Und nicht jeder mochte das, dass man auch so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen hat. Was ich auch teilweise erstmal ein bisschen störend fand, aber eigentlich, ja, passt es auch wieder zur Zielgruppe und zum Film. Also ich fand den ziemlich putzig und fände es echt cool, wenn es da weitergeht.
Gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, er steht aber auf meiner Watchliste. Ich habe
Kann
da
man
so
sich
ein
auf jeden
bisschen den
Fall
Hype
anschauen.
verpasst gehabt. Ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Motivation auf den Film. Ja, vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit.
Oh, Knives Out fällt mir gerade auch noch ein. Das war für
Der
mich
war
auch noch einer im
Mittelmaß.
Mittelfeld.
Das war so ein Kandidat bei mir. Ich habe viel mehr erwartet. Und ich fand ihn halt einfach grundsolid. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich habe diesen Hype um diesen Film nicht verstanden. Ich fand ihn in Ordnung.
Ja, ich auch nicht, weil mein Problem war so ein bisschen, dass ich mir die Auflösung schon viel zu früh gedacht habe und so ein Film lebt halt schon davon, dass du von der Auflösung auch überrascht
Ja,
wirst.
er hält
Und
sich
das war
halt
einfach nicht der
intelligent, wie er
Fall.
zwar ist, so.
Aber er war schauspielerisch gut, das muss man sagen. Er war schauspielerisch gut, man hatte verrückte Charaktere, es war schon so ein bisschen im Agatha Christie-Stil, also wenn man das mag. Aber wäre die Auflösung überraschender gewesen, hätte ich gesagt, toller Film, aber die Auflösung war einfach nicht überraschend, deshalb. Ja, mich hat es dann auch so ein bisschen gestört, dass die eine Figur sich da ständig übergeben musste, weil
Boah,
ich
das war auch nicht
den
witzig. Also
Sinn
da
der
auch
Sache einfach nicht verstanden habe.
an die Leute hier dann auch hier da eine Warnung, Triggerwarnung. Also wird wirklich sehr stark gezeigt auch. Und
Ja, aber es
war
bringt
halt
halt
auch
nichts
einfach
in die
nicht mehr witzig.
Storyline.
Wird
So,
auch nicht witzig.
von dem Ding her, ja. Aber ich meine, wenn wir schon so ins Ende abgleiten, hattest du Flops dieses Jahr? Weil ich habe mir tatsächlich auch drei Flop-Filme aufgeschrieben.
Echt? Also ich habe noch einige im Mittelmaß, also die ich halt, also welchen Film ich noch sehr interessant fand, war mein deutscher Film Berlin Alexanderplatz, hier die moderne Adaption, der wirklich eine lange Laufzeit hat. Also das war ein echt langer Film. Ich weiß gerade gar nicht, ich sehe hier gerade gar nicht, war der 3 Stunden lang? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der nicht doch 3 Stunden war.
Ich habe aus dem Grund, ich habe aus dem Grund.
183 Minuten. Also 183 Minuten. Also er war wirklich interessant. Das ist wirklich so ein Film, der nicht so einfach ist, den ich aber auf der anderen Seite auch total faszinierend finde. So, und wo du halt auch wirklich so eine, also Schauspielerisch war das so gut gespielt. Ich habe seinen Namen vergessen. Der Reinhold. Ach, Albrecht Schuch war das. Und diese Figur des Reinholds. Ich habe diese Figur gehasst. Und ich wollte die ganze Zeit im Kino die Francis anschreien. So, boah, jetzt fall nicht wieder auf ihn rein. Mach was. Aber das war halt das, was dieser Film auch also machen wollte. So, dementsprechend kann man es dem Film auch nicht vorwerfen. Also war wirklich ein sehr innovativer Film aus dem aus Deutschland.
Ja, ich habe ja Angst vor so langen Spiel, also Laufzeiten, weil ich weiß nicht, ich finde da einfach nicht die Zeit dafür. Ich habe deshalb immer noch nicht auf Sky Once Upon a Time in Hollywood geschaut, weil der ja auch 3 Stunden geht.
Die geht
Und
aber schneller rum. Also ich finde das,
ich wollte ihn ja
wenn
noch
er was.
anschauen, bevor unser Abonnement da beendet ist, aber uff, keine Ahnung, ob ich den im Dezember noch schaffe. Ich denke mir immer so, ja, guckst du mal am Sonntag, aber dann ist halt auch echt der ganze Sonntagnachmittag weg, ne? Das ist halt
Ich
schon
gucke ja
heftig.
eh eher abends. Also. Was ich noch habe, der Unsichtbare, fand ich auch eher Mittelmaß. Fing sehr stark an. Ich fand die Anfangssequenz, hier, da geht es ja darum, dass sie von ihrem Freund gestalkt wird und er ja unsichtbar ist und keiner ihr halt nachher irgendwie glaubt und man selbst halt auch Zuschauer, so ist das ist jetzt so oder nicht. Und ich finde, wie gesagt, er fängt stark an, aber er fällt leider stark ab. Also am Anfang ist es wirklich sehr atmosphärisch, sehr spannend. Und als er dann so diese spannende Sachen irgendwie, er wird nachher zu sehr, ja, doch schon so actionlastig. Und der Showdown war dann, also er ist wirklich gut, also solide. Er hätte aber noch mehr Luft nach oben haben können, finde ich. Aber dennoch halt, wer irgendwie Bock auf einen spannenden Thriller, ich weiß gar nicht, ob der auch als Horrorfilm vermarktet wird, Horror-Thriller hat, der hat mit dem Film auch einen sehr guten Abend. Ebenso Gentleman von Guy Ritchie, auf den hatte ich mich auch sehr gefreut gehabt, weil ich liebe auch Codename Uncle. Also ich mag diesen schrägen Humor total gerne. Und den habe ich nämlich nachgeholt gehabt. Der wäre nämlich, oder der ist, glaube ich, kurz vor der Pandemie gestartet, bevor der Lockdown war. Und den habe ich nachher noch nachgeholt gehabt. Da war auch wieder die Erzählweise, die ich mochte. War auch witzig, war halt was ruhiger, als man sonst Guy Ritchie-Filme kennt. Es war halt nur noch am Ende ein Trope, den ich nicht mehr brauche. Also die Frauendarstellung. Bitte. Deswegen habe ich noch einen Film als meinen Flop hier stehen, weil ich so 20. Jahrhundert, wieso? Den fand ich halt mittelmäßig. Emma hatten wir ja schon. Der aber auch echt wirklich schauspielerisch sehr gut war hier mit. Ach, ich habe ihren Namen vergessen. Weißt du ihren Namen, die Emma spielt?
Anger Taylor-Joy, ich weiß nicht, ob man sie
Genau,
so ausspricht.
stimmt. Die war halt auch sehr gut. Und halt mit der Nebenrolle hat man hier auch noch Bill Nighy als hypochondrischer Vater. Und da gibt es auch, fand ich auch sehr witzige Szenen.
Oh, die waren so süß zusammen. Ich hätte eigentlich der ganze Film hätte sich nur um die beiden drehen können. Ich hätte es hardcore gefeiert. Also sehr, sehr putzig.
Ich finde, das war aber so ein Film, der halt so stylisch echt cool aussah, aber so noch ein bisschen
Keine
mehr
Message.
tiefer. Er hatte
Keine
manchmal
Message.
so.
Er hatte nicht wirklich eine Message, finde ich. Er ist sehr oberflächlich. Also es ist tatsächlich ein noch krasserer historischer Wohlfühlfilm als It's a Little Woman, wo ja noch viele Botschaften drin stecken. Aber das ist, finde ich, jetzt bei Emma gar nicht so der Fall. Der will halt einfach nur unterhalten. Und ich finde, wenn man dann auch mit der Erwartung dran geht, hey, ich möchte einen Film, der mir jetzt gerade einfach mal Spaß macht, gute Laune macht und der jetzt nicht so tiefgründig ist, dann ist der Film perfekt. Und ich habe ihn ja jetzt im Lockdown angeschaut, als ich ihn mir bei Prime geliehen hatte. Und da war der so perfekt, weil was gerade los ist, ist einfach so heftig. Wir sind gerade in so einer krassen Zeit und ich fand es so toll, einfach so einen Film zu haben, der mich so, ich musste echt laut lachen. Ich fand es schauspielerisch so genial, dieses ja, eitle, ich bin ja was Besseres, abgehobene, wie man so auf die anderen herabschaut und wo sie dann zumindest eine kleine Wandlung durchmacht und ihre Fehler einsieht und auch dieses Versnobte fand ich echt ziemlich gut dargestellt. Und dahingehend hatte ich halt schon meine Freude. Und ich finde, wenn du dir anschaust, zu welcher Zeit der Film jetzt aber tatsächlich auch angeschaut werden kann, kommt er, finde ich, schon in einer sehr passenden Zeit, wo wir uns ja alle irgendwie nach was Leichten wünschen. Und dahingehend hat glaube ich, bei mir Emma noch mal ein bisschen besser funktioniert, als wenn ich ihn jetzt vielleicht in der Zeit gesehen hätte ohne Pandemie. Also so ist er bei mir tatsächlich sehr stark tatsächlich im oberen Mittelfeld, weil ich es einfach so toll fand, dass ich da so schön lachen konnte und dass ich halt nicht so krass nachdenken musste und dass das alles gut geworden ist am Ende und ja, dass man einfach so abtauchen konnte in so eine schöne Welt. Und das ist ja auch wichtig. Also ich finde auch Filme, die nur tatsächlich den Anspruch haben, ich möchte nur unterhalten und keine irgendwie wichtige Botschaft reinklatschen, finde ich auch unfassbar wichtig, weil wir brauchen das alle. Wir brauchen das regelmäßig. Man braucht das nach einem Scheißtag auf der Arbeit, nach irgendeiner Klausur in der Uni, die schlecht gelaufen ist. Wenn man sich mit Freunden gestritten hat oder keine Ahnung, dann greift man halt zu so einem Film und das ist schon unfassbar wichtig. Und ich finde, das sollte man auch ein bisschen mehr anerkennen, weil das wird immer so nach unten gesetzt. Ja, ist halt nur so Unterhaltungsfilm. So, ja, mehr halt nicht. So, wer braucht das schon? Ich finde doch, wir brauchen das alle und jeder braucht das. Und selbst diejenigen, die sagen, boah, ich gucke nur Arthouse-Blockbuster selbst, die haben vielleicht einen Tag, wo sie mal, ja, Arthouse-Blockbuster ist ja falsch, aber Arthouse-Filme, selbst die haben mal einen Tag, wo sie dann zu einem Blockbuster greifen oder einem Wohlfühlfilm, der jetzt vielleicht keine tolle Message hat, einfach weil das, also ich kann nicht glauben, dass jemand 7 Tage die Woche sich irgendwie krass, mega krasse Filme mit krasser Botschaft und wo du ständig nachdenken musst und immer dabei sein musst, anschaut. Ich glaube, jeder braucht auch an gewissen Tagen einfach Filme, die genauso sind wie Emma oder wie Jurassic Park oder was es da jetzt noch alles gibt oder die Marvel-Filme. Und deshalb finde ich es immer so doof, wenn das einfach so abgewertet wird. Also schwierig, also die Diskussion ist ja, ich habe sie auch schon mal auf meinem Blog aufgegriffen, aber ja, ich finde das immer schwierig. Ich denke mir immer so, wenn wir die Filme nicht hätten, würde auch was fehlen. Und ich finde, Emma zeigt das ganz gut, weil ich hatte tatsächlich viel Freude an dem Film.
Ja, da gibt's ja, also das ist
und
ja
die Kostüme. By the way, die Kostüme sind historisch korrekt. Habe ich gehört, hatte mir ein Video angeschaut von einer, die Modehistorikerin ist, auf YouTube, die quasi so immer ein bisschen darauf eingeht, welche Filme richtig krass daneben liegen mit Kostümen. Mhm. Lustigerweise, die Tudors war dabei, keine Überraschung, das war mir klar. Aber Emma war tatsächlich in dem Video dabei bei den Filmen, die modisch tatsächlich richtig liegen und wo man eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Und gerade das lässt den Film für mich nochmal weiter nach oben steigen, weil das zeigt mir, okay, man hat recherchiert, man hat sich tatsächlich an das gehalten, was in der Zeit Trend war oder was in der Zeit getragen wurde. Und das ist bei einem historischen Film etwas, was sehr wichtig ist und was man, finde ich, auch nochmal hervorheben muss, weil viele das natürlich nicht machen oder halt viele Filme tatsächlich komplett ja falsch arbeiten und da das richtig krass in die Moderne holen und man sich nur denkt, ja, nee, so einen Ausschnitt hatten die nicht an damals. Und Emma ist da halt ziemlich, ja, ziemlich akkurat unterwegs.
Ja, dann interessant zu wissen. Also damit habe ich mich noch nie befasst. Aber ich denke mal, dass jeder so seine Wohlfühlfilme hat. Also bei mir ist nämlich dann auch so Paddington, so, wenn ich so gefühlt so die Welt um mich herum untergeht, ich gucke mir Paddington an. Das ist, also braucht man halt auch mal. Ein Film, der nämlich im Gegensatz dazu, nämlich ein wenig zu überambitioniert ist an manchen Stellen, was seine Messages betrifft, ist nämlich Waves. Dennoch ein hervorragender Film von dem Regisseur hier, Trey Edward Schultz, der hat auch den Horrorfilm It Comes at Night Regie geführt. Den gibt's bei Netflix, kann ich auch sehr empfehlen. Und ja, ich überlege gerade, was ich über den Film noch erzählen kann. Das ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, aber er ist halt auch, das ist halt echt ein berührendes Drama mit wirklich großartigen Schauspielern, großartigem Soundtrack, der aber so ein wenig zeitweise ein bisschen zu lang ist. Weil man hat halt so einen richtig, also man hat richtig einen starken Cut in der Mitte oder gegen, beziehungsweise es ist nicht ganz die Hälfte des Films, weil man folgt hat einem Jugendlichen, der unbedingt Sportler werden will, dann aber halt auch von seinem Vater halt sehr stark dazu getrieben wird, bis an seine Grenzen zu gehen. Da wird halt auch Rassismus thematisiert, weil er meint auch so, ja, hier, wir sind schwarz, wir können es jetzt nicht leisten, jetzt hier nur Mittelmaß zu sein. Und dadurch wird er immer halt mehr unter Druck gesetzt, dann fängt er halt dann an, deswegen halt dann auch Aufpuschmittel und so zu nehmen. Und das läuft halt immer vermehrt wirklich auf so einen Zusammenbruch hin. Auch so die Bildsprache ist dann halt auch sehr, also sehr schneller Schnitt. Und dann auf einmal ist es richtig ruhig, also so komplett anders. Und dann geht's halt irgendwie um seine Schwester. Und Das fand ich sehr interessant, aber er hatte dann zeitweise dann, war er doch ein bisschen lang geraten, aber alles in allem doch ein sehr packendes Drama. Und welcher Film dir noch gut gefallen hat, der wird aber bei deinen Flops auftauchen. Weißt du welchen? Der hat dir nämlich leider gar
Jojo
nicht
Rabbit.
gefallen gehabt.
Jojo Rabbit.
Genau, den fand ich echt gut. Also klar kann man sich wieder so streiten über bei diesem Film, so darf Kunst das denn machen? Ich fand die Satire witzig. Und dann endet der Film auch noch mit Heroes von David Bowie. Dann, okay, hat der Film mich auch am Ende. Und ja, aber wieso hat er dir denn nicht gefallen gehabt? Ich glaube, du hast ihn sogar abgebrochen, oder?
Ja, also ich habe ihn geschaut,
Geht mal gar nicht.
da habe ich bei meinem besten Freund geschlafen und wir haben halt überlegt, okay, wir machen Filmabend und haben uns gedacht, ja komm, dazu leihen wir uns jetzt extra was bei Amazon Prime, mach mal auch mal was für 5 €, und sind dann tatsächlich die Filmliste durchgegangen und dann habe ich leider auch noch gesagt, ja Leute, können ja mal Jojo Rabbit gucken, der soll ja so gut sein und also das war meine Filmempfehlung. Und nee, wir sind alle nicht reingekommen. Also es geht nicht mal um die Frage, ob du das darfst, weil ich finde, klar darfst du das. Es ist ein satirischer Film, es ist Fiktion. Und Fiktion darf für mich in meinen Augen auch alles, weil wenn wir da anfangen, irgendwelche Regeln aufzustellen, sind wir sehr schnell in einem Bereich, den wir nicht haben möchten, der dann auch sehr schnell ausgenutzt wird von bestimmten Parteien, die dann Meinungen unterdrücken möchten. Da kommen wir echt schnell in den Zensurbereich, finde ich. Deshalb, für mich darf Film immer alles. Das war auch nicht mein Problem. Mein Problem war halt tatsächlich einfach, dass ich den Humor nicht geteilt habe. Und das ist natürlich doof, wenn du dir einen satirischen Film anschaust, und das ging uns tatsächlich allen drei so, wenn du dir einen satirischen Film anschaust und die Satire funktioniert für dich nicht. Das ist natürlich blöd, ne? Und wir saßen halt dann alle da und wir hatten nach einer Stunde halt immer noch nicht gelacht und dachten uns nur so, okay, yo, wann kommt denn jetzt irgendwie was Witziges? Mir war es halt
Echt,
einfach.
fandest du den nicht witzig? Also
Nee,
ich
ich
feiere
überhaupt nicht. Ich.
Taika Waititi, ich feiere ihn auch hier. What We Do in the Shadows.
Habe ich auch nie gesehen,
Sau
aber ich finde da auch den Trailer nie lustig für
witzig.
die Serie. Also ich glaube, es ist einfach nicht mein Humor, seine Filme. Und scheinbar, ja, haben wir drei da einen sehr ähnlichen Humor, scheinbar, weil wir tatsächlich alle nicht so begeistert waren. Ich natürlich mich mega schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich habe diesen Film rausgesucht. Wir haben nicht mal nur 5 € bezahlt, wir haben irgendwie 6 noch was bezahlt, weil er irgendwie noch teurer war. Und ich mir einfach nur dachte, ja, gut, hätten wir doch vielleicht lieber irgendwas anderes geguckt. Es war dann halt so ein bisschen blöd, ne? Also. Dazu haben wir noch eine Pizza gegessen, die irgendwie scheiße geschmeckt hat. Irgendwie kam alles zusammen. Wir hatten Pizza bestellt und die war auch nicht so der Knaller. Also es war irgendwie so ein Abend, da war irgendwie der Wurm drin und von
Ist
dem
halt
Ding
auch
her.
so traurig nachher auch. Also die Sache mit dem Schuh, ich möchte hier nicht spoilern, das war auch so wirklich so. Also er ist halt witzig, aber halt auch wirklich, aber auch
Ja,
halt
das haben wir noch gesehen und
ernst.
wir wussten jetzt schon, dass das auf jeden Fall noch aufgegriffen wird und wir mussten den Film gar nicht durchgucken, um zu wissen, was da gemacht werden wird. Das finde ich halt auch schwierig, wenn ich so schon weiß, okay, was da passieren wird, ist es immer so ein bisschen, wo ich mir denke, nö. Also es war absolut nicht mein Film, aber ich finde, der Film hat ja sowieso generell die Geister gespalten und nicht aufgrund der Frage, glaube ich, was inhaltlich gemacht wurde, sondern ich glaube tatsächlich aufgrund der Umsetzung dann. Ich glaube, dass die meisten nicht so das Problem hatten mit der Grundprämisse und die ja doch sehr gewagt, mutig ist und ja auch mal was anderes, auf diese Zeit einzugehen. Aber ich glaube, die meisten hatten tatsächlich dann ein Problem damit, wie es dann umgesetzt wurde und sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit dem Humor konform,
Es ist
also
halt Humor, ist
durchgegangen.
halt eh
Und das ist halt
Geschmackssache.
schwierig. Genau, das ist halt schwierig. Also ich tue mich ja sowieso mit amerikanischem Humor häufig schwer. Ich lache ja eher bei Serien, wo man jetzt eigentlich nicht so viel Humor erwarten würde wie Supernatural. Also den Humor feiere ich ja sehr. Habt ihr auch letztens ein lustiges Video geschickt? Also oder ich feiere den Humor in Teen Wolf, was ja eigentlich auch eher Mystery-Genre ist, aber dann halt doch so viele lustige Stellen hat. Also so die klassische satirische Komödie oder die klassische Standardkomödie, ja, ist bei mir immer schwierig. Hatte ich jetzt irgendwie noch nichts, was bei mir ein kompletter Volltreffer war, wenn ich jetzt an amerikanische Produktionen denke. Vielleicht habe ich da einfach einen komischen Humor, aber
Magst du Monty Python, wenn wir
nö,
gerade
auch
so
nicht. Ich
sind?
fand den
Auch
grauenvoll.
nicht?
Wir mussten den in der
Oh,
Schule immer
das.
anschauen. Wir hatten einen Lehrer, der den Film sehr geliebt hat und dann haben wir den echt ziemlich oft gucken müssen. Und ich dachte mir, ich war
Welchen denn?
auch da war ich raus. Also
Welchen musstet ihr denn gucken?
Oh, wie hieß der denn nochmal? Da diese Geschichte zu Jesus.
Das Leben des Brian.
Das
Auf
Leben
dem
des Brian.
Boden mit dir, du böser Bursche.
Nee, also ich fand ihn gar nicht toll. Ich hab nur auf die Uhr geschaut und hab mir gedacht, bitte, wann ist die Stunde
Der kann sich
vorbei?
nicht mit meiner Mutter zusammentun. Mein Vater und ich feiern den Film total. Also auch Ritter der Kokosnuss. Deswegen fand ich habe jetzt vor kurzem Quality Land 2 beendet, das Hörbuch. Und es gibt halt eine Szene, die halt so eine popkulturelle Anspielung auf Ritter der Kokosnuss ist, mit dem schwarzen Ritter. Ich habe mich hingepisst vor Lachen, wirklich.
Aber ich muss gerade sagen, satirisch hat ja bei mir tatsächlich nur The Favorite funktioniert und The Great. Und erkennst du den Trend? Das ist ja auch vom gleichen Produzenten. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Und es ist beides historisch.
The Favourite ist aber richtig geil. Also den habe ich, der war ja aus dem letzten Jahr, oder?
Ja,
Letztes.
aber na, nur mal um zu sagen, weil ich ja gemeint habe, ich wüsste jetzt gar nichts, was da funktioniert hat. Aber The Favorite und The Great, die zwei Sachen haben bei mir dann doch ziemlich gut funktioniert.
Welchen Film ich auch überraschenderweise witzig fand, aber wo die das Lachen wirklich im Hals stecken geblieben ist, ist bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Ja, den habe ich ja
Der
dieses Jahr gesehen.
war halt auch witzig, aber auf diese böse Art und Weise witzig, das.
Ja, den fand ich auch. Da fand ich den Humor auch toll. Auch wenn mir das Ende dann zu plötzlich kam, der hätte gerne noch
Nein,
eine
das
halbe
finde ich doch
Stunde, der
perfekt.
hätte, nein,
Das
der hätte
finde ich,
gerne
ich
noch
saß,
ein bisschen länger gehen können.
nee, ich saß im Kino, wollte gerade so meine Sitznachbarn antippen und sagen so, hier, jetzt wäre ein geiler Moment fürs Ende und dann war Ende. Ich so, ja.
Nee, fand ich gar nicht. Also der hätte noch ein bisschen andauern können. Weil wenn ein Film gut ist, dann denke ich mir so, ja, komm, dann
Ja,
macht noch ein
aber
bisschen was.
das aber besser so enden als, nee, perfektes Ende.
Ich war aber tatsächlich neugierig, ob sie den Fall aufklären. Ich weiß, darum ging es nicht, aber dann mein Herz, das immer Antworten auf alles haben möchte, dachte sich so, nein, ich hasse das, wenn ich irgendeinen Fall habe und dann bleibt der offen. Das ist für mich schwierig, schwierig,
Das
wirklich.
ging darum ja auch nicht. Das war ja
Ja,
dann.
ich weiß, aber trotzdem habe ich irgendwie erwartet, dass man darauf irgendwie doch noch eine Antwort bekommt. Ja.
Ja, wir sind gerade auch wieder ein bisschen abgeschweift. Was war denn noch so dein Flop? Ich habe noch einen dabei.
Ich habe
Einen.
noch, ich habe
Wahrscheinlich
noch,
denken viele, ich hätte den bei den Tops dabei, aber nee, er wird noch kommen.
ich hab noch zwei Netflix-Filme bei meinen Flops mit dabei. Ich glaube, einer, der wird dir gar nichts sagen, das ist The Babysitter Killer Queen.
Nein.
Es
Noch nie
ist so.
was
Es ist so, ja, das ist so eine Trash-Horror-Filmreihe. Und der erste Teil war eigentlich ganz lustig. Da geht es halt darum, dass ein Junge schon, ich glaube, wie alt sollte der denn sein, 12 oder 13, hat aber irgendwie immer noch eine Babysitterin, was er natürlich nicht so cool findet. Und dann sind seine Eltern Wochenende weg und dann passt sie auf ihn auf und dann muss er irgendwie herausfinden, dass die da so, ja, so satanisches Rituale macht und mit dem Teufel im Bunde ist. Und der erste Teil war echt richtig cool, weil Samara
klingt
Weaving.
aber auch schon sehr.
Ja, aber Samara Weaving spielt quasi die Babysitterin und sie spielt das halt so geil. Also ich meine, die Frau kann irgendwie jede Rolle richtig cool rüberbringen. Und die war halt im zweiten Teil nur noch kurz dabei. Und tatsächlich war auch die 15 Minuten, die sie dann dabei waren, tatsächlich wieder qualitativ viel besser als der ganze restliche Film, der eigentlich einfach nur noch mal das Gleiche abgespielt hat, aber halt nicht zu Hause bei dem Jungen, sondern halt so in freier Wildbahn. Aber der diesmal so trashig war, dass ich mir dachte, what? Ich meine, der erste Teil war halt zumindest lustig trashig und der zweite Teil war einfach nur noch dämlich trashig, bis dann halt Samara Weaving kam. Ich mir aber dann dachte, ja, jetzt ist irgendwie auch schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und wenn ich dann lese, dass manche schreiben, ich hätte noch gern einen dritten Teil, dann denke ich mir nur so, bitte nein. Und der zweite Netflix-Film, den ich tatsächlich nicht gut fand, ist Rebecca.
Das ist
Der hat
die, das war halt Original von Alfred Hitchcock, oder?
ja, aber du weißt ja, ich kenne den Original nicht. Ich habe auch das Buch nicht gelesen. Aber der hat mich nicht so begeistert. Also ich fand, man hat den Mystery-Aspekt nicht genug ausgereizt. Also dafür, dass es ja ein Mystery-Film sein soll, hat die Atmosphäre da doch ein bisschen gefehlt. Der hat sich einfach so, ja, wie Kaugummi gezogen und das, was so ein bisschen vorhanden war, das Potenzial wurde in meinen Augen nicht so genutzt. Und ja, ich war dann irgendwann auch einfach nur froh, als es vorbei war. Also ich fand zwar Rebecca als dieses Gespenst, das über allem hängt und ihr Tod, wo man nicht weiß, was da passiert, ist sehr interessant, aber irgendwie macht man halt nicht viel draus und
Ich
ja,
habe sie nicht
schwierig
gesehen, genau.
irgendwie.
Also kannst du mir nicht empfehlen.
Nee, also vor allem, wenn du das Buch gelesen hast, glaube ich,
Ich
findest
habe
du
es
den
nicht
noch
gelesen.
schlechter als ich.
Ich hab weder das Buch gelesen noch den Alfred Hitchcock-Film gesehen. Ich habe
Also ich
erst
weiß,
vor
dass
kurzem
die
das
Leute,
Buch
die das Buch
nachgeholt.
gelesen haben, den Film auch richtig schlecht fanden, aber dass halt auch viele, die das Buch auch nicht kennen, den Film auch nicht gut fanden. Also.
Also eher wieder eine Semi-Netflix-Produktion.
Ja, leider, leider, weil ich fand, die Grundprämisse ist ja eigentlich schon, da hättest du schon richtig cool was draus machen können. Aber irgendwie wurde da echt viel Potenzial verschwendet. Also ich war enttäuscht, ich hatte mir mehr erwartet, auch weil ja echt coole Hauptdarsteller mit an Bord sind,
Schaffen wir.
die ja auch einen soliden Job machen. Aber ich meine, wenn das Skript halt nicht so der Knaller ist, was willst du da denn großartig rausholen? Also die weibliche Hauptrolle spielt ja Lily James, die ich echt total gerne sehe, ja, und Armie Hammer spielt die männliche Hauptrolle. Also du hast schon
Wer?
Armie Hammer.
Ist das der von Call Me by Your Name oder habe ich einen falschen im Kopf?
Ja, Call Me by Your Name, Codename Uncle.
Ah, der ist ja eigentlich auch echt
Ja,
talentiert.
du hattest echt coole Darsteller, aber ich meine, wenn das Skript nicht so wirklich toll ist, was willst du da dann, dann kannst du es auch nicht mehr so krass retten. Aber das waren so meine drei größten Flops, die ich jetzt so hatte. Ich habe dann noch so The Boy 2 nachgeholt, der war auch richtig schlecht, weil er einfach irgendwie alles revidiert hat, was man aus dem ersten Film wusste und einfach keinen Sinn gemacht hat. Von der Logik her, ich hatte mir Nocturne noch angeschaut, das ist ja einer der Filme von Amazon Prime, die unter diesem Welcome to Blumhouse gelaufen sind. Der war aber irgendwie, also der war auch mega schlecht, das war für mich kein Horrorfilm. Und dann irgendwie, da ging es auch darum, dass so eine Pianistin einen Pakt mit dem Teufel eingeht, und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man auch etwas intensiver auf das Detail Pakt mit dem Teufel eingeht und nicht so auf diese typischen Jugendhorrorfilm-Klischees, weil das kommt da ein bisschen zu kurz. Sie geht das ja auch gar nicht so bewusst ein, man hätte da optisch auch viel mehr rausholen können. Der war irgendwie, ich weiß auch nicht, war für mich auch nichts Halbes und nichts Ganzes, also keine Ahnung. Und dann habe ich auf Netflix noch The Fuck It List gesehen oder wie man den nennt, keine Ahnung. Den fand ich auch richtig schlecht, weil der Film irgendwie, die Message von dem Film ist so, ja komm, schmeißt euer Leben einfach hin und werdet Influencer und alles wird gut. Und ich dachte mir so, ja, da geht's halt um einen, der irgendwie bei einem Streich mit seinen Freunden aus Versehen die Schule abfackelt, und dann nimmt er halt die ganze Last auf sich, ohne jetzt den anderen das irgendwie zu sagen, und dann kurz vor dem Abschluss, und dann kann er irgendwie seinen Abschluss nicht machen, und irgendwie macht er dann diese Liste, was ihn da alles ankotzt, und das geht dann viral. Und dann haben halt irgendwie auch so Elite-Unis dann Interesse an ihm, und anstatt sich über das Angebot zu freuen oder über die Chance, dass er sich da bewerben kann, meint er so, nein, das will ich nicht und natürlich nehme ich das nicht wahr, und tourt dann irgendwie als Influencer durch die Gegend mit seiner Freundin und reist dann. Ich denke mir nur so, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Botschaft ihr den jungen Zuschauern verkaufen wollt, weil das ist ja ein Jugendfilm. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt möchte, dass mein Kind, wenn es die Möglichkeit hat, auf Harvard zu gehen, dann sagt, nee, ich reise lieber als Influencer in der Gegend herum. Also schwierig, schwierige Sache. Vor allem, weil es halt auch total, total unlogisch ist, dass das so schnell geht und dann bist du so erfolgreich und dann schwimmst du da scheinbar in der Kohle. Mag es natürlich Leute geben, aber ich meine, alle haben halt auch eine gewisse Ausbildung vorher gemacht und noch eine gewisse Sicherheit, wenn irgendwann der Hype vorbei ist. Aber der Film halt einfach tatsächlich so, yeah. Leute, nein, seid echt undankbar für die Privilegien, die ihr hier bekommt und die Chancen, die man euch gibt. Tretet sie in den Müll und werdet Influencer. Und ich dachte mir noch so, okay.
Aber wenn wir gerade bei Netflix-Filmen sind, hast du schon den neuen David Fincher-Film gesehen?
Nee, ich weiß aber auch nicht, ob ich den gucken werde, weil ich habe jetzt schon die ersten negativen Kritiken gesehen und eigentlich ist das ja generell nicht so meines.
Aber es ist David Fincher, Fight Club.
Ja, ich meine, Gone Girl ist ja auch einer meiner liebsten Filme, aber ich weiß nicht, irgendwie,
Ja, ich möchte
ja.
mich mal reinspielen.
Selbst wirkliche Hardcore-David Fincher-Fans waren nicht so begeistert, glaube ich, und dann ist das ja schon schwierig.
Jetzt enttäuschst du mich jetzt. Bin ich mal gespannt. Aber ich werde ihn trotzdem mal gucken. Aber rate mal, welcher ist bei mir bei den Flops dabei?
Ist bei dir
Wir haben einen
Bombshell
großen Film noch nicht erwähnt gehabt.
ein Flop gewesen oder war das auch Mittelfeld?
War in Ordnung. Also ich habe einiges auch nicht so gut gefunden, aber es ist jetzt. Okay, den Film, den ich jetzt sage, der ist auch nicht schlecht. Ich habe auch viele Aspekte, die ich gut finde. Er hat mich halt eher so erwartungshaltenmäßig enttäuscht. Ich habe einfach mich total gefreut und war dann mehr so.
Oh ja, Dingens. Oh Gott, wie hieß er nochmal hier?
Der große Blockbuster, der einzige dieses Jahr, oder? Mit.
Ja, und hier, ich habe den Namen vergessen von dem Film von Christoph. Tenet von Christopher Nolan.
Genau, Tenet. Ja, ich glaube, Christopher Nolan ist halt eh so ein Fall für sich. Ich finde ihn zeitweise ein bisschen jetzt, ob er ein Pinion, ich mache mich unbeliebt, ein bisschen überbewertet. Und ich finde, das hat dieser Film wieder perfekt gezeigt. Also, ja, er hat einen geilen Score, er sieht super aus, aber ich hatte wirklich zeitweise so nur das Gefühl, okay, wieso machen wir diesen Film? Ey, weil es richtig cool aussieht, wenn Leute rückwärts laufen und Explosionen, rückwärts abläufen. Ja, was müssen wir auch aus dem Film machen? Und dann halt wieder so viel erklären, dann hat er mich am Ende auch einfach nur verloren gehabt. Es gab dann irgendwie eine fette Actionsequenz, wo ich dachte, okay, was passiert hier überhaupt? Vielleicht muss man ihn dann einfach nochmal angucken. Aber dann fühlte er sich zeitweise halt auch wie so ein schlechter Bond-Film an, wo dann der Protagonist, über den man überhaupt nichts weiß und was teilweise echt unfreiwillig komisch war, dass die sich in der Bahn über diese geheimen Sachen so unterhalten. Es gibt da so einen Schnitt, dann fahren die so durch die Stadt, unterhalten sich in der U-Bahn dann so über diese ganz wichtigen Sachen. Und ja, natürlich muss der Protagonist, um an den Antagonist anzukommen, dran zu kommen, über die Ehefrau von ihm, die nämlich von dem, der mich unterdrückt und eigentlich von ihm weg will. Und ich denke mir so, boah, wieso? Also, wenn das jetzt ein Bond-Film aus den 80er Jahren so hat, ja, okay, kann ich auch noch drüber hinwegsehen, aber 2020. Also, ich weiß nicht, Christopher Nolan kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe, vernünftige Frauenfiguren zu schreiben. Ja, das darüber muss ich jetzt ranten. Sorry, aber ja, und ansonsten fand ich es halt interessant, sonst von der Idee. Aber es wird dann so, ach komm, wir müssen, eigentlich ist die Idee gar nicht so kompliziert, aber es muss kompliziert wirken. Also lassen wir die einfach mal unsere Protagonisten die ganze Zeit nur Scheiße schwafeln, damit die Leute keinen Durchblick haben, obwohl es ja eigentlich total simpel ist. Und ja, deswegen war ich an irgendeinem Punkt im Kino einfach nur noch genervt. Habe ich dich jetzt zum Schweigen gebracht, Nicole?
Nee, ich habe Tenet einfach noch nicht gesehen. Deshalb, ich hab mich ja auch, soweit es geht, irgendwie von Spoilern ferngehalten, weil ich den Film ja irgendwann mal nachholen möchte und eigentlich ja tatsächlich mit wenig Wissen daran gehen wollte. Deshalb habe ich mich bei Tenet bisher immer noch so zurückgehalten.
Aber Tenet wäre auch der Film nochmal gewesen, ins Kino zu gehen, weil er ist halt wirklich, auch trotz meiner ganzen Kritik, ein Film fürs Kino. Also der Film ist fürs Kino gemacht. Das muss man dem Film auch noch positiv jetzt sagen, also.
Naja, wobei also ich würde jetzt ungern auf Kino verzichten wollen, weil ich halt schon Kino eine schöne Sache finde, aber ich habe auch kein Problem damit, Filme zu Hause zu gucken. Also ich bin immer so,
Wirkt halt
ja.
auf der fetten Leinwand wirkt der halt aber einfach besser. Also das muss man dazu sagen. Das ist halt wirklich ein Film, der auf die fette Leinwand gehört.
Ja, aber ich denke mir halt immer, zu Hause habe ich es halt bequem und kann Pausen machen, wann ich das möchte und kann
Das ist
dabei
auch immer
schön
das
entspannt
Nervige,
essen.
dass du Pausen machen kannst. Ist dann so, oh jetzt, ja, jetzt gehe ich dann jetzt auf Klo, anstatt dann was zu warten und so, ach oh ja, jetzt greife ich es am Handy. Das ist doch mal wunderbar, dass man das nicht hat. Und so eine geile Soundanlage hat man einfach nicht. Und ich habe halt, ich ein kleines WG-Zimmer. Ich habe jetzt auch nicht diesen fettesten Fernsehbildschirm. Er ist jetzt größer, weil ich den größeren Fernseher von meinen Großeltern bekommen habe. Aber nicht vergleichbar. Und ja, ich habe auch keinen Dolby Surround-Anlage, wo ich habe halt kein Home-Kino dementsprechend.
Also wir haben kein Home-Kino, aber wir haben eine gute Soundanlage daheim.
Ja, dafür habe ich keinen Platz, weil das Zimmer ist so klein, leider. Das ist das Erste, wenn ich eigenes Geld verdiene, ist fetter Fernseher und Soundanlage. So Prioritätensetzung bei mir. Aber
Ja.
genau, so ich vermisse Kino.
Aber hattest du denn noch einen Flop oder waren das dann tatsächlich deine Flops?
Also wie gesagt, bei Tenet war ich was enttäuscht. Ansonsten hatte ich mein Mittelmaß auch aufgelistet und Filme, die ich sehr gut fand, ja auch. Ansonsten habe ich halt ja nur Filme aus den letzten Jahrzehnten dabei. Aus diesem Jahr habe ich dann einige auch nachher verpasst gehabt, die eigentlich ganz interessant klingen. Wurde ja auch einiges verschoben. Aber doch. Hast du noch
Ja,
was?
weil das wäre nämlich jetzt so ein bisschen die nächste Frage zum Abschluss, auf was du dich nämlich jetzt in 2021 am meisten freust. Also welchen Filmen oder welchem Film du da schon gespannt entgegenschaust und den dir gerne anschauen würdest. Also zumindest soweit man das sagen kann, ne? Ist ja immer mit Corona.
Aber du weißt es bei mir. Was ist es?
Ich weiß es. Also Dune, der ganz schön gehypt wird, wo ich auch gar nicht so bei dem Hype dabei bin. Ich glaube, ich werde ihn mir anschauen, aber nicht im Kino.
Na doch, dieser Film gehört auf die
Ja, Fette. Das ist aber, das ich ist nicht mein Genre. Für sowas gehe ich nicht ins Kino.
Ich habe dieses Buch jetzt beendet gehabt und ich habe mich schon beim Lesen so auf die Inszenierung gefreut, weil zeitweise war es ein bisschen so abstrakt von der Vorstellung. Also zum Beispiel die Sandwürmer wurden halt nicht im Detail so beschrieben, die sind einfach fett. So größer als ein Raumschiff. Aber so nicht im Detail so. Und ich denke so, boah, ich freue mich so auf die Inszenierung von Denis Villeneuve. Und ich habe auch, das habe ich dir letztens ja auch schon erzählt gehabt, ich kam mir auch als ziemlich wie Charlemagne, ich finde diesen Schauspieler eh so super, großartiger Schauspieler, so gut als Paul Atreides vorstellen.
Hast du endlich mal The King geguckt bei Netflix?
Nein, er steht immer noch auf meiner Watchliste.
Hast du Angst, ihn zu gucken?
Nein, ich habe so viel, weißt du, wie lang meine Watchlist ist und ich war einfach noch nicht in der Stimmung für The King. Dabei, vor allem, eigentlich steht er auch nur auf meiner Liste, weil Timothée Chalamet mitspielt.
Aber er spielt das gut, du musst ihn dir im O-Ton anschauen.
Das ist mein Grund für diesen Film, aber nee, also, Hans Zimmer macht Musik, du hast den von Denis Villeneuve, du hast auch jetzt, abgesehen jetzt von Timothée Chalamet, Darsteller halt top. Und ich mochte das Buch auch gerne. Und das ist ja auch nur die erste Hälfte, die verfilmt wird. Und nee, also Oktober, ich gehe ins Kino. Ich freue mich schon. Ich bin gehypt. Und er wird, er kann nur gut werden. Ich glaube an diesen Film. Und bei dir?
Also ich habe mehrere Filme. Tatsächlich auch einiges, was verschoben wurde. Also,
ja, bei mir auch.
Zum einen bin ich gespannt auf Wonder Woman 1984, der ja tatsächlich noch im Dezember anlaufen soll, aber keine Ahnung, wo er hier in Deutschland läuft.
Und dann, der,
ja? Ja, der soll über die Weihnachtsfeiertage wohl anlaufen, aber wo der hierzulande läuft, weiß ja keiner. Also rechne ich eher mal damit, dass man den hier wahrscheinlich am ehesten 2021 zu Gesicht bekommt, weil wir ja kein HBO Max haben. Weil wir wissen ja, Warner lässt ja alle Filme auf HBO Max für einen Monat laufen, aber wir haben ja keines, was mich ein bisschen annervt, weil ich tatsächlich auch noch einen anderen Warner-Film aufgeschrieben habe, den ich sehr gerne sehen möchte, und zwar The Conjuring 3. Also da bin ich schon mega gespannt drauf. Die ersten beiden sind für mich nach wie vor seit langem die besten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Spannend von Anfang bis Ende, Schauspieler toll besetzt mit richtig tollen Jumpscares. Also ich erschrecke mich immer bei den Filmen. Und dazu ist halt auch die Storyline interessant. Und man hat halt auch eine hohe Qualität und keine Logiklöcher und nicht so viele, also auch keine Klischees oder Stereotype. Also es sind echt tolle Horrorfilme, gerade für Horrorfans. Und jetzt, dass wir da jetzt nochmal bis Sommer 2021 warten müssen, ist halt, echt lange. Eigentlich sollte er ja Sommer 2020 anlaufen. Wie wir alle wissen, hat dann nicht so gut funktioniert, nachdem in Amerika die Kinos dicht waren. Dann habe ich tatsächlich auch noch einen Film, der im Dezember hier in Deutschland starten soll. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch, aber erstmals Heimkinopremiere. Und ich muss gestehen, hier 20 Euro oder mehr sind mir auch für einen Film als Single ein bisschen zu teuer. Das ist der neue Film von Dylan O'Brien, der dann Love and Monsters heißt, wo ich auch sehr gespannt bin, weil er sehr gute Rezensionen bekommen hat und richtig cool sein soll, halt so eine, so ein süßer, ich weiß gar nicht, ist so ein bisschen Coming of Age, glaube ich, in die Richtung, gepaart mit so Sci-Fi und Monstern und so, also könnte ganz... soll auf jeden Fall sehr cool sein. Und meine Nummer 3, die sollte jetzt eigentlich die sollte jetzt letztens anlaufen, aber da die Kinos ja dann wieder geschlossen haben, das wäre nämlich Freaky. Der läuft jetzt wohl irgendwie Anfang nächsten Jahres im Kino. Also, da hatten wir in der Gruppe zu BingeTime auf Instagram den Trailer geteilt. Das ist der Film, wo der Körper getauscht wird. Und zwar eine Highschool-Schülerin tauscht mit einem Serienkiller den Mörder, den Körper. Und der begeht dann in ihrem Körper als Schülerin, die total wie ein Unschuldslamm aussieht, dann plötzlich seine Morde und sie versucht, den dann aufzuhalten. Und das ist so eine Slasher-Comedy, wo ich mich beim Trailer schon so weggehaut habe, der auch echt viele positive Kritiken bekommen hat. Also ich habe mehr Positives als Negatives gelesen, was mich schon mal auf jeden Fall anfixt. Horror ist ja eh so eine Sache, ob man das mag, gerade wenn es dann auch eine Horrorkomödie ist. Aber ich fand den Trailer herrlich. Ich habe mich echt amüsiert und ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, was jetzt tatsächlich noch
Kingsman.
2021 läuft.
Kingsman.
Also ich
Das
weiß ja,
bin ich
neue
gerade dran.
Spider-Man und Black Widow kommen auch, wo ich ja auch gespannt drauf bin, weil ich ja schon auch die Marvel-Filme schaue. Nicht immer direkt im Kino, oftmals auch tatsächlich dann erst bei Streaming-Diensten. Aber trotzdem bin ich gespannt, weil der letzte Spider-Man hatte ein vielversprechendes Ende, wo man, glaube ich, einen spannenden dritten Teil machen konnte. Ich glaube, Uncharted kommt doch auch nächstes Jahr mit Tom Holland. Also da wäre ich auch gespannt drauf. Und ansonsten, ja, abwarten, was noch so kommt. Also das waren jetzt so die Filme, wo ich noch auf dem Schirm habe und auf die ich ehrlich gesagt gespannt bin.
Ich hatte gerade noch gesagt gehabt, The Kingsman. Hier, also ich liebe den ersten Kingsman-Teil, The Secret Service. Finde ihn einfach witzig und ja, das ist auch so ein Film, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, mache ich diesen Film an. Denk mal jetzt auch nicht so, weil ja irgendwie auch er ist vom Humor einfach wirklich witzig und auch echt diese Kirchenszene. Hast du diesen Film gesehen? Diese Kirchenszene ist so brutal. Also,
Ich habe die ersten zwei gesehen. Ich mochte den ersten aber mehr als den zweiten, muss ich gestehen.
ich war auch kein großer Fan vom zweiten. Also der zweite war mir dann so, ja, er war, der erste hatte noch mehr Stil. Irgendwie, aber ich bin da trotzdem mal gespannt auf diese Vorgeschichte, weil ich fand den Trailer da eigentlich sah vielversprechend aus. Und der wäre ja eigentlich dieses Jahr im September gestartet, kurz nach meinem Geburtstag. Aber ich weiß noch gar nicht, wann der nächstes Jahr kommt. Aber ich denke mal, dass der auch nächstes Jahr jetzt kommen wird.
Ich bin
Vermutlich.
gespannt, ob Disney sich zum gleichen Schritt wie Warner entscheidet und tatsächlich die Filme auch ohne Zusatzkosten dann für einen gewissen Zeitraum auf Disney Plus stellt. Also kann ich mir vorstellen, nachdem Warner da jetzt den ersten Schritt gemacht hat und man muss ja auch die Situation in den USA sehen. Ich glaube nicht, dass sie so schnell die Kinos nächstes Jahr aufmachen werden. Ich glaube, da wird das wahrscheinlich noch bis Frühjahr, Sommer dauern, bis da überhaupt irgendwie wieder was aufmacht in Richtung Kino. Schwer einzuschätzen, weil die halt extrem hohe Zahlen haben und auch wenn Biden natürlich im Januar antritt, dauert es ja auch ein bisschen, bis er die Zahlen dann wieder nach unten bekommt und stabilisiert. Von dem Ding her könnte ich mir vorstellen, dass eventuell Disney Plus dann auch sagt, okay, wir bieten Filme auf unserer Plattform an und in den USA hätten sie ja noch Hulu, wo sie ja die erwachseneren Produktionen dann auch drauf zeigen könnten. Dürfte auf jeden Fall interessant werden,
Ja,
wie das dann
allgemein
läuft.
nächstes Jahr. Auch
Und
in
wie es bei uns
Deutschland
abläuft.
weiß ja auch noch nicht, wann die Kinos wieder eröffnen werden. Also die Zahlen steigen ja auch so krass. Januar, ich denke, Januar wird auch noch kein Kino geöffnet werden. Ich weiß nicht. Also ich bin auch vor allem, wenn dann Silvester wieder extreme Lockerungen jetzt dann da wieder sind, dann steigen die Zahlen auch nur wieder weiter. Also ich hoffe, dass die Leute dann alle mal ein bisschen braver sind, dass wir auch mal wieder alle ins Kino gehen können und dass es
Also du
nicht
musst ja
jetzt
sehen,
nur
dass zumindest.
weitergeht.
Du musst ja sehen, dass zumindest Disney Plus schon hier auch ausgerollt ist. Das heißt, wenn da die Filme Premiere feiern sollten, dann werden sie auch hier in Deutschland wahrscheinlich auf Disney Plus Premiere feiern. Bei HBO Max ist ja das Problem, dass der Dienst nicht da ist. Und oh, ich hoffe, er kommt mit der nächsten Welle, weil
Er wird doch Ende
den.
nächstes Jahres, hast du den doch. Ende
Ja, aber
nächstes Jahres
ich
kommt er
meine,
nach
Deutschland
Deutschland.
ist ja, nein, man hat gesagt, man möchte in 190 Ländern ausrollen. Man kann nur hoffen, dass Deutschland unter diesen 190 Ländern ist, aber es weiß ja keiner, wie lang der Deal mit Sky geht und wie der Deal tatsächlich aussieht. Also es wurden ja keine Jahreszahlen bekannt gegeben und auch nichts zum Inhalt. Dementsprechend aber ich weiß, dass halt, wenn HBO Max hier ist, ich glaube, ich werde eine der ersten sein, die den abonniert hat, weil das Angebot ist einfach so geil. Also ich habe mir tatsächlich Videos zum Start in den USA angeschaut und was da alles an Serien drauf waren, an Filmen, der absolute Wahnsinn. Ich habe mir nur so gedacht, toll, da könnte ich richtig viele HBO-Serien nachholen, auf die ich schon länger
Ja,
mal
vor allem,
Lust
weil Sky
hatte.
halt einfach nur so nervig ist. Also ich habe da so, ich würde jetzt richtig gern die zweite Staffel von His Dark Materials sehen. Ich würde so gern die neue Serie von Jordan Peele sehen. Aber Sky,
Ich finde es halt bei
nee.
Sky problematisch, dass man halt teilweise HBO-Serien sieht, wo man sich denkt, boah, cool, die würde ich gerne anfangen, und dann ist halt nur Staffel 3 da. Und wenn ich halt 1 und 2 noch nicht gesehen habe, bringt mir das halt reichlich wenig. Und das ist natürlich bei HBO Max nicht der Fall. Da sind dann tatsächlich auch, wenn man jetzt mit Westworld anfangen möchte, alle 3 Staffeln Westworld auf dem Streaming-Service drauf und man kann halt das in Ruhe für sich entdecken und das finde ich eine schöne Sache. Und ich habe da tatsächlich auch noch ein paar andere HBO-Serien, die jetzt mittlerweile schon 3 Staffeln haben, aber jetzt tatsächlich groß geworden sind. Succession soll ja auch so gut sein, das hat ja schon 3 Staffeln. Und das wären natürlich so Serien, die ich mir echt gern mal anschauen würde. Oder ich würde auch gerne Rome nachholen, was ja 2 Staffeln hat und was tatsächlich als zu seiner Zeit teuerste Historienserie galt. Also da wurde echt viel Geld in die Hand genommen und die soll ja auch ziemlich gut sein. Und von dem Ding her, ja, His Dark Materials reizt mich ja auch. Also da ist halt ziemlich viel, was mich interessiert auch. Aber auch filmisch. Filmisch hatten die halt auch echt eine, haben die auch echt eine gute Auswahl zwischen quasi aktuellen Klassikern und ja, so den großen Blockbustern ist da halt echt einiges auf der Plattform gewesen. Deshalb bin ich mal gespannt. Also ich denke, wir werden da 2021 mehr erfahren. Ich denke schon, dass Deutschland mit dabei sein wird, auf lange Sicht gesehen, wenn sie sich dem deutschen Markt nicht entgehen lassen. Und dann wird es natürlich nochmal ein Erdbeben geben, ne? Also es werden dann viele Dinge wegfallen für Netflix und Amazon. Aber auch darüber haben wir euch ja mal ein Video gemacht zu den Streaming Wars, das jetzt wieder aktueller denn je ist, weil da haben wir nämlich auch schon über HBO Max gesprochen. Und wie das dann eventuell den Markt quasi verändern könnte. Und wer da jetzt Bock bekommen hat, der kann da nämlich gerne mal reinhören und sich unsere kleine Diskussion anhören.
Ja, ich würde auch mal sagen, das war ein guter Abschluss von dir.
Ist schon wieder so wie das Wort zum Sonntag.
Ja, genau, das war die Kreuzwort zum Sonntag oder egal welchen Wochentag ihr diesen Podcast euch anhört. Und ja, wir wünschen euch alle noch ein schönes Restjahr. Bleibt gesund und munter
und kommt gut durch 2021.
Genau. Tschüss.